Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Moin und willkommen bei uns hier bei einer Halbzeit HSV. Mein Name ist Tim und ich begrüße, weil die Technik uns einen kleinen Strich durch die Rechnung gerade macht, so viel kann man sagen, jetzt zum dritten Mal meinen Podcastpartner, der sich unter der Woche bei Sonny Kittel in den Instagram-Account gehackt hat, um einen Kommentar unter das Instagram-Reel von Frank Schmidt zu schreiben. Moin, Ben.
Moin, Tim. Wir schnüren jetzt den Hattrick. Ja, ich grüße dich. Ich grüße alle unsere Zuhörer, Sonny Kittel und Frank Schmidt.
Jawohl. Gut, Ben, dann würde ich sagen, starten wir direkt rein mit dem Recap von HSV gegen Heidenheim oder Heidenheim gegen HSV. So rum muss man es natürlich der Chronistenpflicht halber sagen. Es war ein Auswärtsspiel. Hast du denn, bevor wir in unsere Momente gehen, generelle Gedanken zum Pokalspiel, die du loswerden möchtest?
Ja, ich glaube, ich finde, es war das erwartete, eklige Pokalspiel an einem zugigen Abend auf dem Schlossberg in Heidenheim. Ich finde, dass der HSV sich der Aufgabe eigentlich doch bravourös gestellt hat. Klar kann man nachher sagen, mit der Überzahl hätte man das souveräner ausspielen müssen. Da ist der HSV mit der Spielsituation jetzt ein Mann mehr zu sein wieder mal nicht so richtig klargekommen. Ist irgendwie in dieser agierenden Rolle nicht so offensiv zumindest nicht so zielstrebig gewesen, wie man sich das vielleicht erhofft hätte. Am Ende hat es eben diesen Elfmeter gebraucht, der aber natürlich auch eine emotionale Komponente dann mit sich gebracht hat, die vielleicht ein anderes Tor aus dem Spiel heraus so nicht gehabt hätte. Ich finde gut, dass der HSV jetzt unter den letzten 16 Teams im Wettbewerb steht. Und Thema Heidenheim, da hat der HSV vorher noch nie gewonnen. In der Ford Arena war der HSV sieglos. Diesen Makel hat man jetzt beseitigen können. Deswegen alles gut für mich. Wie siehst du es?
Ja, ich stimme dir bei sehr vielem zu, was du gesagt hast. Ich würde vielleicht nur noch ergänzen, dass es, ja, der HSV hat sich schwer getan. Das darf man auch so benennen. Und muss man auch so benennen mit dieser Überzahlrolle. Heidenheim hat aber auch nicht viel anderes gemacht, als sich mit 11 Mann an den Strafraum zu stellen und lange Bälle rauszuschlagen und nicht mal wirklich auf Konter zu gehen. Also ich habe mich gefragt, was bis zur 80. Minute der Plan von Heidenheim war. Und wahrscheinlich war es genau, dass wir halten bis zur 80. die Null und dann machen wir auf und versuchen doch nochmal was nach vorne zu machen. Dann hatten die ja auch ein, zwei Chancen. Aber sowas ist natürlich auch extrem schwer zu bespielen gegen eine Erstligamannschaft, die dann auch gut verschiebt und auch zu 9 das gut oder zu 8 mit Feldspielern, nee, doch zu 9, das gut verteidigt einfach, ne? Also das muss man ja auch sagen, Heidenheim kann vor allem eins, und das ist im tiefen, kompakten Block gut verteidigen, und das haben sie hier gemacht, und damit hatte der HSV Probleme. Ich finde, man hätte dann vielleicht auch viel früher, vielleicht schon zur Pause, einen Mittelstürmer für Ransford-Königsdörfer einwechseln können. Und das ist jetzt gar nicht zwingend irgendwie wieder auf Königsdörfer rumhacken, aber Königsdörfers Spiel ist ja auf Räume ausgelegt. Deswegen spielen wir ja mit ihm, weil wir glauben, dass wir in der Bundesliga gegen diese Gegner immer wieder die Räume haben. Und ich finde, hier hätte man früher reagieren können, Ben, oder?
Absolut. Und diesmal war es ja mit der Überzahl irgendwie auch erwartbar, dass es so kommen wird, ne? Also wir hatten das gegen Wolfsburg, wir hatten das gegen Leipzig, da hatte das war unerwarteterweise viel mehr Ballkontakt, viel mehr Ballbesitz, hat viel mehr agiert, als man das vielleicht hätte erwarten können. Und ich hätte Glatzel auch früher gebracht. Ich hätte vielleicht Paulsen früher gebracht. Klar, dass das mit der Belastbarkeit nach wie vor ein Thema. Stimme ich dir absolut zu. Und wieder, ich glaube, 17 Torschüsse. Am Ende hat es einen vom Punkt gebraucht. Das ist natürlich nach wie vor ein Problem.
Ja. Wir gehen mal rein in unsere Rubriken, die ihr von uns kennt. Ben, was ist dein Schlüsselmoment für das Pokalspiel?
Für mich ist es dann tatsächlich der Elfmeter. Mhm. Über den auch dann viel gesprochen worden ist danach, war das ein gerechtfertigter Elfmeter, hätte ein VAR diesen Elfmeter wieder einkassiert. Ich glaube, das ist eine leidige Diskussion an dieser Stelle. Es gibt kein VAR in der zweiten Pokalrunde, damit müssen alle Teams gleichermaßen auch klarkommen. Und die Heidenheimer haben sich sehr beschwert nach dem Spiel, nicht nur über den Elfmeter, auch über die rote Karte, die ich ehrlich gesagt nicht so eng sehe wie den Elfmeter vielleicht. Ich glaube, darüber kann man schon diskutieren. Das Trefferbild gibt auch die Reaktion von Vieira nicht so hundertprozentig her. Das kann man sicherlich schon so sagen. Auf der anderen Seite, wir haben gerade über Vieira auch vor der Folge gesprochen, dass er einer der Spieler ist, die dann in solchen Begegnungen gegen Heidenheim oder Gegner aus dem Segment Heidenheim, nenne ich das jetzt mal, ohne da irgendwie despektierlich werden zu wollen, wir gehören ja auch da rein, der dann auch da den Unterschied machen kann. Und man sieht, er hat irgendwie auch diesen Kontakt gesucht, ne? Hat irgendwie diese Situation auch erkannt, dass da vielleicht was möglich ist, dass man da vielleicht einen Elfmeter rausholen kann. Und ja, dass Robert Gläser ihn dann nachher reinmacht, das ist natürlich eine Wahnsinnsgeschichte. Wir haben über seine Situation in der Folge 20.1, wie du sie genannt hast, haben wir auch über ihn gesprochen. Und ja, mich hat es für ihn sehr gefreut. Mich hat auch gefreut zu sehen, wie sich die anderen für ihn gefreut haben, was für ein Backing er auch bei den Fans nach wie vor hat. Und man will es nicht beschreien, aber wenn es diesen Elfmeter nicht gegeben hätte, ich vermute, wir wären in die Verlängerung gegangen.
Ja, das.
Deswegen ist es für mich die Szene des Spiels.
Das kann ich komplett nachvollziehen. Ich dachte mir sogar schon fast, dass der von dir genommen wird. Deswegen hatte ich nochmal was anderes genommen. Und das ist die rote Karte. Ich finde, das sind die zwei
Ja.
Sachen, auf die man das Spiel runterbrechen kann am Ende. 44. Minute, ein langer Ball aus der eigenen Hälfte auf Ransford-Königsdörfer, der den Ball an Siersleben, auch man muss Königsdörfer ja auch mal loben, in der Situation gut vorbeilegt. Und dafür sorgt, dass Siersleben ihn halt aus dem Tritt bringt. Und der Schiedsrichter wertet dieses aus dem Tritt bringen. Königsdörfer läuft, glaube ich, noch einen halben Meter weiter, lässt sich dann fallen. Oder fällt dann. Ob er sich jetzt fallen lässt oder fällt, kann ich nicht erkennen in der Situation. Aber der Schiedsrichter wertet das als Verhinderung von einer klaren Torchance, was man, denke ich mal, auch so sehen kann, weil er dann, der Kommentator wollte mir noch irgendwas erklären, von wegen, dass dann Ramay im Tor ja noch da ist, wo ich mir denke, na gut, aber wenn ein Spieler allein auf den Torwart zuläuft, ist es nun mal eine klare Torchance. So, sonst würde es gar keine Notbremsen mehr geben. Und das führt halt dazu, dass Heidenheim ihr Spiel halt, wie gesagt, komplett über den Haufen wirft und danach nur noch der HSV das Spiel macht. Und ich hatte, klar, das hätte in die Verlängerung gehen können, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, okay, irgendwann wird mindestens ein Moment kommen für den HSV, ab diesem Moment, weil Heidenheim halt einfach wirklich aufgegeben hat, nach vorne irgendwas zu machen. Das muss man hier auch so klar benennen. Deswegen verstehe ich Frank Schmidts emotionale Äußerungen nach der Partie auch nicht ganz so sehr, ehrlicherweise, die wir im Intro kurz Bezug genommen haben, weil sein Team hatte am Ende 0,13 XG, so zu 2,52 XG oder so vom HSV. Also ich finde, da kann man die Kirche auch mal ein bisschen im Dorf lassen, aber ich glaube, hier bildet sich gerade irgendwie zumindest unter Frank Schmidt so eine gewisse Mini-Vereinsrivalität zwischen dem HSV und Heidenheim, habe ich das Gefühl,
Den Eindruck habe ich auch, ja.
durch die jüngere Geschichte. Und es wird spannend zu sein, wie das Spiel der nächste Runde in der Bundesliga läuft, ne? Dann geht es ja auch nach Heidenheim. Spieler des Spiels, wen hast du da?
Ich habe jetzt nochmal Luka Vuskovic ausgewählt,
Gute Wahl.
weil es nach wie vor einfach besonders ist, wie er performt, gerade auch in seinem Alter. Offensichtlich prallen auch alle Spieler an ihm ab. Also es gab auch im Heidenheimer Kader keinen Spieler, der ihm so richtig gewachsen war. Und er hat wieder nicht nur in der Defensive, sondern dann auch der Spielentwicklung geschuldet, auch tatsächlich in der Offensive ja ein paar Akzente gesetzt. Ich glaube, er hatte 5 Torschüsse am Ende. Er hatte 83 Ballkontakte, das ist für einen Spieler insgesamt viel, für einen Innenverteidiger ist es viel. Ich glaube, er hat 21 Zweikämpfe hat er geführt. Das sind Top-Werte und ja, er ist der Spieler, der da hinten die Abwehr zusammenhält, der die Abwehr dirigiert und ja, war wieder eine beeindruckende Leistung von ihm. Deswegen habe ich ihn hier gewählt, obwohl es ja auch einen anderen Spieler gibt, der sich da gerade so aufdrängt.
Mensch, du legst mir hier echt eine Vorlage auf, denn ich glaube, ich weiß, wen du da meinst. Ich glaube, fast alle, die gerade zuhören, auch werden wissen, wen du meinst. Den habe ich nämlich. Das ist Robert Glatzel. Ich denke mal, man kann es sehr schnell erzählen. Am Wochenende aussortiert, jetzt im Kader gestanden, eingewechselt, am Ende den entscheidenden Elfmeter geschossen, dem HSV zum Sieg geschossen. Nach der Partie sehr emotional rührend von den Fans gefeiert worden. Ich glaube, es war so ein bisschen. Letzte Woche haben wir von der Tragödie des Robert G. geredet. Ich glaube, das war jetzt so ein bisschen das Happy End, zumindest für diese Woche, ehrlicherweise. Wie es dann weitergeht, wird man sehen. Aber für diese Woche war das so ein bisschen das Happy End unter der Geschichte des Robert Glatzel, ehrlicherweise, oder?
Ja, absolut. Dem ist nicht viel hinzuzufügen. Ich kann es ja auch schon sagen, ich habe ihn jetzt als Aufsteiger auch in unserer Kategorie nochmal ausgewählt. Letztes Mal hatten wir ihn beide als Absteiger, immer aus den Gründen, die du genannt hast. Er ist wieder mittendrin. Ich glaube, er hat sich auch eine weitere Chance verdient, auch in der Liga. Und ja, ich bin gespannt zu sehen, wie es jetzt mit ihm weitergeht.
Wenn du deinen Aufsteiger genannt hast, würde ich jetzt einfach auch meinen nennen, würde ich die Kategorien mal umdrehen.
Ja, top.
Mein Aufsteiger ist Immanuel Ferrei. Robert Glatzel hätte man hier auch nennen können, aber ich versuche immer mehrere Spieler pro Kategorie zu nehmen. Also für die ganzen Kategorien. Er kam wieder von der Bank und ich finde, er hatte wieder eine gute Präsenz auf dem Platz, hat echt Zug nach vorne wieder ins HSV-Spiel gemacht, spielt auch diesen mutigen Pass auf Vieira vor dem Elfmeter überhaupt in den Strafraum rein. Man muss natürlich sagen, er kommt noch nicht wirklich, wenn er spielt, in diese ganz entscheidenden Situationen und damit meine ich Abschlüsse oder Torschussvorlagen, wo er dann vielleicht auch mal Scorer sammeln könnte. Aber wenn er kam bisher, hat er dem HSV-Spiel immer was gegeben und immer auch irgendwo was Progressives. Und ich finde, aktuell hat er sich in meinen Augen den Bankplatz ehrlicherweise erkämpft. Und das hätte ich vor der Saison nicht gedacht. Ich habe es ja auch nach dem Leipzig-Spiel, habe ich ihn ja auch genannt. Und ich hätte das nicht gedacht, dass der sich da so nochmal in den Kader spielt. Oder wie siehst du das, Bent?
Er ist ein absolutes Positivbeispiel, wie sich auch jemand über die zweite Mannschaft wieder ranspielen kann. Ne? Also er hat ja, glaube ich, zwei, drei Spiele in der zweiten Mannschaft gemacht, hat dann auch einen Doppelpack erzielt gegen Werder 2 für die Hamburger U21. Und wir haben das an verschiedenen Punkten auch im Podcast immer schon gesagt, dass wir ihm eigentlich beide diesen Durchbruch beim HSV absolut wünschen würden. Und momentan schnuppert er so ein bisschen daran. Ne? Und das, ich finde, das ist verdient und er ist sowieso ein sympathischer Kerl, zumindest wirkt er immer so sehr, sehr sympathisch und man würde es ihm nach wie vor wünschen, auf jeden Fall.
Absolut. Dann bei allem Lob, was wir jetzt ausgesprochen haben, und man hat ja auch gewonnen, es ist ja so gesehen alles gut, ne? Man ist im Achtelfinale, ich wollte jetzt gerade sagen, in der dritten Runde, aber das heißt ja Achtelfinale beim DFB-Pokal. Dein Low-Performer, Bent.
Ja, ich habe ihn jetzt nochmal ausgewählt. Ich habe nochmal Rentschler Königsdörfer ausgewählt,
Fair.
weil es nach wie vor unglücklich ist, wie er agiert. Und er hatte in der 7. Minute hat er diese Riesenchance, er läuft alleine auf Raumai zu und er macht es wirklich nicht gut. Ne? Also klar, der Raumai hält den Ball dann auch und wird dann auch zu Recht von seinen Mitspielern dafür gefeiert. Aber als Stürmer muss ich den machen. Also, und es war gerade so bezeichnend wieder in der Situation, dass er den dann nicht reingemacht hat. Und nach dem Spiel hat er Merlin Polzin versucht, diese rote Karte, die Königsdörfer provoziert hat, er hatte das ja sehr betont und man hat auch gemerkt, er ist auch sehr bemüht, hier einen positiven Aspekt aus dem Spiel Königsdörfers hervorzuheben und das finde ich auch gut. Es ist, wie gesagt, die Frage, du hattest es eben auch gesagt, lässt er sich da fallen, provoziert er das wirklich? Für mich sah es aus, als wollte er dringend weiterlaufen, aber gut. Am Ende ist er in der Szene beteiligt gewesen. Er ist hier vielleicht auch der Low-Performer in Klammern. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist er nach wie vor Teil davon, Teil dieser Offensive, die nicht so richtig in Schwung kommt. Und das war gegen Heidenheim auch nach wie vor gut zu sehen, leider. Und deswegen habe ich ihn jetzt hier nochmal genannt.
Ich habe auch einen Offensivspieler. Ich habe diesmal auf Königsdörfer verzichtet, weil ich die letzten Wochen schon sehr oft Königsdörfer hatte und ich nicht den Eindruck entstehen lassen möchte, dass ich hier auf dem armen Jungen ein bisschen rumhaue. Deswegen habe ich mich heute diesmal für Rayan Philipp entschieden und ich möchte davor sagen, ich meine damit nicht, dass er zwingend schlecht war. Er war nur im Vergleich zu den letzten Wochen, fand ich ihn sehr unauffällig. Und das hat aber auch einen Grund, und der ist halt einfach, dass er sein Spiel in der zweiten Halbzeit gegen sehr tief verteidigende Heidenheimer überhaupt nicht zeigen konnte. Das ist halt kein Stürmer oder kein Außenspieler, der da gegen drei Leute ins Dribbling gehen kann. Das ist nicht seine große Stärke und da darf man auch nicht das von ihm fordern. Trotzdem ist er mir halt einfach nicht sehr positiv aufgefallen. Es gibt eine Aktion in der zweiten Halbzeit, wo es einmal klappt, wo die Heidenheimer einmal ein bisschen aufgerückt sind und da wird es auch gleich wieder torgefährlich. Das möchte ich auch erwähnen, wo Philipp sich durchsetzt, dann ihm aber die Mitspieler fehlen, ehrlicherweise. Aber insgesamt wirkte das, als ob das so nicht sein Spiel war, einfach. Also es ist keine ho hohe Kritik oder große Kritik, aber es war einfach nicht das Spiel des Rayan Philipp, sagen wir es so. Gut, Bent, dann kommen wir mal zum Fazit. Was bleibt für dich noch von dem Pokalspiel nach allem, was wir jetzt besprochen haben?
Also erstmal bleibt, dass der HSV wieder mal im Achtelfinale steht. Das gab es jetzt 2, 3 Jahre, glaube ich, auch nicht. Ansonsten, ja, ich habe dem Spiel jetzt hier so eine Note 3 gegeben. Es ist jetzt auch kein großes Highlight gewesen, von beiden Teams nicht. Ich finde, dass das Spiel nochmal gezeigt hat, dass der HSV einfach ein Problem hat, die Sturmspitze so in Szene zu setzen, wenn er eben das Spiel machen muss. Und ansonsten, ja, in diese Überzahlsituation, das hatte ich eben schon gesagt, das hätte man natürlich auch anders ausspielen können. Letztendlich ist es aber auch ein Sieg gegen Bundesliga-Konkurrenten gewesen, ne? Das muss man, glaube ich, auch immer noch mal festhalten. Und deswegen, das passt alles schon so, finde ich.
Ja, Schließe ich mich dir an. Ich finde, gegen den Bundesliga-Konkurrenten in der zweiten Runde auswärts immer ein schweres Pokalspiel. Man hat das jetzt, wenn auch mit etwas Glück, gewonnen, aber man hat gewonnen und das zählt im Pokal. Merlin Polzin wird ja auch nicht müde, immer dieses Motto des Pokals, dieses der Gewinner bleibt, zu erwähnen, und das ist einfach in dem Fall so. Heidenheim hat alles dafür gemacht, da die Null zu verteidigen. Wie gesagt, es ist ein schöner emotionaler Moment für Robert Glatzel gewesen. Die Chancenverwertung, das hast du auch angesprochen, bleibt ein großes Manko beim HSV und auch dieses Nutzen von Druckphasen. Es ist ja erstmal gut, dass man überhaupt es schafft, einen Gegner am gegnerischen Strafraum einzuschnüren, aber da muss auch Ertrag runterkommen. Und was ich persönlich finde, ist jetzt dieses Kaderduell zwischen Fabio Vieira und Albert Zambilo Konga auszurufen, ist fatal in meinen Augen. Ich finde, da sollte man eher gucken, ob man eine Lösung findet, die beiden auf dem Platz zu haben, ohne eine riesige Systemumzustellung zu haben. Aber wenn Merlin Polzin sich dafür entschieden hat, dann kann man da, glaube ich, wenig machen, ehrlicherweise. Es ist natürlich auch gut, einen von den beiden von der Bank bringen zu können, aber eigentlich willst du die doch beide auf dem Platz haben, oder?
Ja, klar, wir haben es auch in der letzten Folge schon gesagt, da muss es irgendwie eine Lösung geben und Polzin, ja, wird sich da irgendwas ausdenken, hoffe ich.
Jetzt noch spontan die Frage, Bent. Am Sonntag, wir schicken die Folge ja raus, heute am Freitag, am 31. und am Sonntag, den 2.11., es ist schon November, oh Gott, ist die Auslosung. Hast du einen Wunschgegner?
Ich wünsche mir Holstein Kiel zu Hause.
Mhm.
Nicht, weil das der verbleibende Zweitligist ist, sondern weil ich einfach glaube, dass das ein geiles Duell wäre. Und ja, als Schleswig-Holsteiner Flash spielt das auch so ein bisschen mit rein. Aber HSV gegen Kiel, das waren auch immer coole Duelle. Und das wäre mein Wunschlos, sagen wir es mal so. Obwohl ja auch noch ein anderer Konkurrent des HSV noch im Topf ist.
Mit sehr viel Glück auch im Topf ist, wenn man sich den Spielverlauf anguckt. Ja, also ich habe hier stehen als erstes ein Heimspiel, Ausrufezeichen, weil das hatte der HSV sehr lange nicht mehr im DFB-Pokal. Letztes Jahr zum Beispiel auch nach zwei Auswärtsspielen ausgeschieden. Ich glaube, das Jahr davor auch kein Heimspiel. Ich habe es jetzt nicht parat, aber ich glaube, es ist schon 3-4 Jahre her, dass wir ein Heimspiel im DFB-Pokal hatten. Ich habe drei Gegner. Mögliche Wunschlose. Ich habe einmal den VfL Bochum aufgeschrieben, weil ich es einfach einen coolen Verein finde. Das ist was Persönliches. Ich kenne Leute, die Bochum-Fans sind, und es wäre im Bekanntenkreis dann eine sehr lustige Geschichte. Ich habe einmal St. Pauli aufgeschrieben. Natürlich, Derby nimmt man immer, und ich glaube, dass das die perfekte Gelegenheit wäre, zu beweisen, dass zwischen dem HSV vom zweiten Spieltag und dem HSV jetzt Welten liegen und vielleicht auch unsere Stadtteilnachbarn mal ein bisschen zu grounden. Das würde ich gerne tun. Und die dritte Option ist auch ein Zweitligist, ist aber nicht Holstein Kiel, und zwar ist das Hertha BSC. Und dann bitte zu Hause und dann bitte mal eine Revenge an Hertha für die Relegation und für das Pokalausscheiden vor 2 Jahren im Achtelfinale.
Würde ich auch alles nehmen.
Wir kommen jetzt nämlich zum Wochenende, und das bedeutet für mich interessanterweise auch meine erste Auswärtsfahrt mit dem HSV. Ich war noch nie tatsächlich auswärts mit dem HSV irgendwo. Ich war einmal beim DFB-Pokal in Bielefeld vor 2 Jahren dabei, aber stand da, weil ein Kumpel die Karten besorgt hat, im Bielefeld-Block. Also hatte da auch nicht diese Auswärtsfahrt-Experience. Jetzt bin ich in Köln dabei. Bent, erstmal die Basics. Worauf kann ich mich denn freuen bei HSV Köln?
Ja, Sonntag 15:30 Uhr im Rahmen des 9. Spieltags spielt der HSV beim 1. FC Köln. Die Kölner stehen vor dem Wochenende auf dem 8. Tabellenplatz, was für einen Aufsteiger echt stark ist. Haben 3 Spiele gewonnen, 3 verloren, 2 Partien haben sie unentschieden gespielt. Und aus den vergangenen 5 Punktspielen haben die Kölner 3 verloren. Da muss man aber dazu sagen, dass die Gegner Leipzig, Stuttgart und Dortmund hießen. Und gerade die Niederlage gegen Dortmund durch ein Tor in der 6. Minute der Nachspielzeit, das war auch super unglücklich für die Kölner. Unglücklich lief es für den FC auch unter der Woche im Pokal. Da sind sie durch ein 1-4 gegen die Bayern ausgeschieden. Wenn du heutzutage 1-4 gegen die Bayern verliest, dann guckt da ja grundsätzlich vom Ergebnis schon kaum noch jemand mehr hin. 1-4 gegen die Bayern ist voll das normale Ergebnis geworden. Cool, dass ihr ein Tor geschossen habt. Köln ist gegen Bayern sogar in Führung gegangen und hat dann das schnelle 1-1 durch ein Tor kassiert, bei dem der Münchner Schütze Luis Diaz klar im Abseits stand. Ich glaube, dass die Kölner Mannschaft grundsätzlich das Format gehabt hätte, gegen Bayern 1-0 auch lange zu halten, was eigentlich, das ist ein fettes Kompliment. Und so ist es nicht dazu gekommen, auch durch durch eine klassische Abseits-Fehlentscheidung. Was für eine Nostalgie. HSV gegen Köln, Stichwort Nostalgie, das ist ein Duell zweier absoluter Fan- und Publikumsmagneten im deutschen Fußball. Der FC ist wieder HSV Gründungsmitglied der Bundesliga und ihr erster Meister in der Saison 1963-64, in der wiederum Uwe Seeler für den HSV der erste Torschützenkönig der Bundesliga Historie wurde. Ob man so richtig von einem Traditionsduell reden kann, weiß ich nicht. War mir selbst gar nicht bewusst, aber Köln Gründungsjahr 1948 erst. Ne? Also gibt es in deutschen Fußballvereinen, die deutlich älter sind. Genau, wir sprechen trotzdem von zwei Vereinen, die bereits in den grauen Anfangszeiten der Bundesliga erfolgreich waren und sich danach auch in etlichen Spielen wieder begegnet sind. Insgesamt 110 Mal standen sich der Hamburger SV und der 1. FC Köln im Punktspielen gegenüber. Die Bilanz fällt leicht zugunsten des HSV aus, der 44 dieser Spiele gewann und 37 verloren, 29 Mal gab es ein Unentschieden. Und zuletzt war die Paarung HSV gegen Köln ein Zweitligaduell. In der Saison 2024-25 trafen sich der HSV und der 1. FC Köln zweimal im Unterhaus und beide Partien gewann der HSV 2:1 und 1:0. Und Tim, ich legte mal den Ball auf den Elfmeterpunkt. Wer hat denn alle Tore für den HSV in diesen beiden Aufeinandertreffen erzielt?
Ja, der Mann, der im Interview auch, glaube ich, nach dem Wolfsburg-Spiel oder dem Heidenheim-Spiel, einem von beiden, gesagt hat, jetzt fahre ich ja nach Köln, das liegt mir ja bekanntlich. Ransford Yeboah Königsdörfer.
Absolut, 3 von 3, ne? Waren aber alles auch richtig glückliche Dinger. Also im Auftaktspiel der vergangenen Saison, 2 Torwartfehler von Urbich oder anderthalb kann man sagen. Und dann beim 1:0 in Hamburg einen nachgeschossenen Elfmeter, also einen wirklich richtig schlecht geschossenen Elfmeter auch erst im Nachsetzen
Kennen wir
reingemacht.
irgendwoher.
Deswegen vielleicht liegt das den Kölnern irgendwie noch schwer im Magen, ich weiß es nicht. Am Ende sind sie als Meister hochgegangen, der HSV als Zweiter. Es kommt also zum Aufsteigerduell und ja, in der Besprechung auch vor der Saison haben viele gesagt, dass der HSV und der 1. FC Köln als Aufsteiger nicht so richtig vergleichbar sind, weil Köln nur ein Jahr in der zweiten Liga gespielt hat, der HSV deutlich länger. Und ich glaube, das kann man den Saisonstarts auch so ein bisschen ablesen. Köln ist richtig gut in die Saison gestartet. Der HSV hat ein bisschen länger gebraucht, um warm zu werden. Und ja, mal sehen, wie jetzt dieses Wiedertreffen dann in der Bundesliga läuft.
Ja, vollkommen richtig. Köln gut in Form. Du hast den Namen Uwe Seeler erwähnt. Natürlich ein Name, der bei HSV-Fans sehr viel Nostalgie auslöst. Ob einer der Namen, die ich jetzt nenne, weil wir kommen jetzt zu den Players to Watch, irgendwann Nostalgie bei den Kölnern auslöst. Ich habe einen der Namen dabei, wo die Chance da ist, theoretisch. Das kommt darauf an, wie sich seine Karriere weiterentwickelt. Wir fangen aber erstmal an. Ihr kennt das. Wir gucken erstmal, wer ist der Kapitän. Der Kapitän ist Torhüter Marvin Schwebe. Ist seit 2021 im Verein. Hatte davor nie die große Karriere in Deutschland, kam, meine ich, auch aus Schweden zu den Kölnern oder zumindest aus Skandinavien, das weiß ich ziemlich sicher. Ist aber seitdem großer Rückhalt für das Team, ist dann halt mal zu Beginn der Zweitligasaison, du hast es erwähnt, für Jonas Urbich abgesägt worden, als der da nicht überzeugt hat, aber wieder reingekommen ins Tor und am Ende auch ein Stein auf dem Weg zum Aufstieg gewesen für die Kölner im Brett. Marvin Schwebe, Kapitän. Witzigerweise, kleiner Funfact, Ersatztorhüter, Ron-Robert Zieler ist der Co-Kapitän. Also man hat hier, setzt hier anscheinend voll auf den Torhüter als Kapitän, dass wenn der Torhüter oder der andere Kapitän kommt, oder der Torhüter verletzt ist, der andere Kapitän direkt reinwechseln kann. Und dann kommen wir jetzt zu dem Namen, der vielleicht irgendwann Nostalgie bei den Kölnern erweckt, und das ist Linksaußen Said Elmala. Das ist der beste Torschütze mit 3 Toren, der ist 19 Jahre alt. Ist mit 14 ausgerechnet, muss man sagen, bei Borussia Mönchengladbach, beim großen Lokalrivalen der Kölner, aussortiert worden. Und gilt aktuell so ein bisschen als mit Wirtz und Musiala als die, und vielleicht auch noch Lennart Kahl von den Bayern, als die größte Chance auf den nächsten Goldjungen für sowohl den FC Köln als auch, deswegen habe ich die anderen Namen genannt, beim DFB. Und ich finde, er weckt in Köln aktuell so ein bisschen die Podolski-Vibes aus den frühen 2000ern. Man hat das Gefühl, dass die Kölner jetzt mal wieder so einen richtigen Goldjungen haben, auf den sie sich verlassen, und das können sie bis jetzt auch. Bester Scorer der Kölner ist Marius Bülter, den kennt man aus der Bundesliga auch. 5 Scorer, sehr Bundesliga-erfahrener Spieler mit Union Berlin, Schalke, Hoffenheim und jetzt halt Köln. Und es gibt ein Wiedersehen mit einem Ex-HSVer, das gab es natürlich auch in der letzten Saison, du hast es ja gesagt, aber jetzt kommt es wieder zum Wiedersehen. Und zwar ist das Luca Waldschmidt, Ex-HSVer, für die, die es nicht wissen, von 2016 bis 2018. Unvergessen für sein Tor am 34. Spieltag 2017 gegen den VfL Wolfsburg zum 2:1. Der verhinderte, dass der HSV zum dritten Mal in Folge in die Relegation musste. Und nach Abstieg des HSV 2018 wechselte er dann zu Freiburg, dann zu Lissabon, da hat es aber nicht so gut für ihn geklappt. Er ging dann zurück nach Deutschland zum VfL Wolfsburg und ist dann über eine Leihe schließlich fest beim 1. FC Köln gelandet. Aber der wichtigste Name bei den Kölnern dieser Saison bisher scheint wohl der Trainer zu sein, Lukas Kwasniok. Und dazu kommen wir jetzt zu dir, Ben. Wie spielt Köln denn unter Kwasniok?
Genau, wir kennen Kwasniok noch als Paderborner Trainer und da hat er mit seinen Mannschaften immer einen guten Job gemacht, hat auch dem HSV immer harte Duelle geboten, aus denen der HSV auch oft als Verlierer hervorgegangen ist. Er ist jetzt seit dem Sommer in Köln, hat sein Ziel Bundesliga erreicht und ja, in der Vorbereitung hat sich schon so ergeben, dass es nicht so ganz leicht ist, Herrn Kwasniok richtig auszurechnen. Er spielt mit dem FC, ich denke, das kann man schon so sagen, bevorzugt in einer 3-4-3-Grundordnung. Das Spiel ist also schon eher vertikal ausgerichtet. Das kennt man auch noch aus Paderborner Zeiten. Allerdings muss man sagen, dass die Grundordnung wie so vieles im Kölner Spiel nicht in Stein gemeißelt ist. Gegen Freiburg und gegen Leipzig zum Beispiel, da hat Kwasniok dann doch mit einer Viererkette gespielt, mit einem 4-3-3 respektive mit einem 4-4-2. Und selbst in dem System mit der Dreierkette hinten waren da immer noch Variationen drin. Also ein 3-4-2-1 gegen Dortmund zum Beispiel, ein 3-5-2 gegen Wolfsburg. Und diese Flexibilität im System, die spiegelt sich auch im Personal auf dem Platz, das nicht immer, aber oft ein anderes ist. Die Bild hat vor einigen Wochen mal getitelt, dass es beim 1. FC Köln Startelf-Roulette gibt. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Also in den ersten 5 Ligaspielen hat er quasi mit 5 verschiedenen Anfangsformationen gespielt, in der es eigentlich kaum Gewissheiten gibt, aber schon immer wiederkehrende Muster. Dazu gehören, dass Sebulonsen und Lund als Außenverteidiger respektive als Schienenspieler agieren. Thielmann und Kaminski. Thielmann ist aktuell verletzt, aber Thielmann und Kaminski auf den Flügeln. Martel und Johannesson im Mittelfeldzentrum, Bülte oft vorne drin. Aber man findet, wie gesagt, auch fast immer Ausnahmen. Und wenn wir so über Gefahren sprechen oder über eine Gefahr sprechen, die der 1. FC Köln durch seine Spielanlage für den HSV darstellen könnte, sind es einfach, dass sie sehr schwer ausrechenbar sind. Ne? Ich glaube, wenn sie gegen den HSV zu Hause spielen, dann werden sie schon auch in diesem 3-4-3 auflaufen. Das halte ich für eher wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Ja, gehe ich auch von aus.
Und ansonsten Kwasniok so ein bisschen der Gegenentwurf zu Tim Walter, der immer sehr starr auch an Dingen festgehalten hat, was natürlich auch eine Methode ist. Ich will das hier gar nicht werten. Aber Kwasniok scheint sich wirklich auf jeden Gegner individuell einzustellen und sich auch nicht so richtig auf eine Startelf festzulegen. Klar, es gibt Spiele, die sind auch durch ihre Qualitäten gesetzt. Aber er arbeitet wirklich sozusagen fast von Woche zu Woche sich immer in die Systeme der Gegner einscheinbar und kommt da dann auch immer zu anderen Lösungen. Deswegen ist es auf jeden Fall spannend, diese Kölner Mannschaft ein bisschen enger zu beobachten. Ich glaube, das gibt es momentan auch in der Bundesliga bei keinem anderen Trainer in solchen Extremen. Ja. Was ist eine weitere Gefahr? Köln arbeitet mit schnellem Umschaltspiel über die Außen. Ich hatte das gerade schon gesagt, dass das System da noch eher nach vorne ausgerichtet ist. Und das ist, denke ich, schon auch ein Problem für den HSV, der gerade in der Defensivabteilung nicht unbedingt durch Schnelle oder durch Tempo glänzt. Da muss man höllisch aufpassen, dass man eben über die Außen da nicht überrannt wird. Wie das sonst aussehen kann, kann sich jeder, der das sich vielleicht nochmal angucken möchte, in der Spielzusammenfassung Freiburg gegen Köln oder Köln gegen Freiburg war das, vielleicht mal angucken, da sind die Kölner da echt böse überrascht worden. Was ist eine weitere Gefahr? Die Mannschaft ist sehr flankenstark. Schlägt super viele Flanken in die Box und hat dort auch starke Zielspieler im Sturmzentrum, die auch abnehmen können. Also du hast Bülter angesprochen. Wir haben auch so jemanden wie Ragnar Ache, ne, den wir noch aus Zweitliga-Zeiten kennen, der auch ein sehr guter Neuner ist. Und da wird es einfach auch darum gehen, für den HSV die eigenen Flügel ein Stück weit zu stärken, vor allem auf der linken Seite, über die dann Kaminski kommt, der auch immer sehr viele Flanken reinschlägt, um da nicht zu viel anzubieten. Das ist, denke ich, auch so eine Gefahr, die sich da bietet. Ich weiß nicht, ob du gleich mit den Chancen kommen möchtest, die sich dadurch ergeben?
Gerne. Ich habe drei oder zwei Chancen in der Spielweise der Kölner feststellen können und eine, da wirst du vielleicht selber gleich nochmal drauf kommen. Das ist einmal Kölns schnelles Umschaltspiel, was du angesprochen hast. Das birgt Gefahren, die hast du auch benannt. Das birgt aber auch eigene Chancen, finde ich, für den HSV. Mannschaften, die schnell umschalten, stehen bei hohen eigenen Ballverlusten oft sehr unsortiert. Das hat ja so also ein schneller Konter so an und für sich, dass du die bestehende Struktur auflöst. Und für den HSV könnte sich durch den Ballgewinn, gerade von den sehr progressiv verteidigenden Spielern, ich denke hier an den Remberg, an den Capaldo, an den Elfadli, im Mittelfeld könnten sich da echt Räume ergeben für Konter und ich glaube, dass das das erste Spiel ist, wo ich glaube, dass die Dreier-Sturmbesetzung vielleicht wirklich funktionieren kann, wenn sie ihr Abschlussproblem in den Griff kriegen mit Philippe Dompé und auch mit Ransford Königsdörfer, weil das alles Spieler sind, die durch ihr Tempo in der Lage sind, die Tiefe zu attackieren und dann irgendwie in vielversprechende Abschlusspositionen zu kommen. Wie gesagt, die Abschlüsse sind so ein bisschen das Problem. Und Kölns Spiel mit den Seitenverlagerungen, hast du das auch schon angesprochen?
Genau, also ich glaube,
Genau.
wenn die diese weiten Bälle, ne, die man auch in den letzten Spielen bei Köln immer sehr gut sehen konnte, muss HSV auch aufpassen, ne? Aber auch das birgt natürlich Chancen. Im Grunde kann man sie da mit ihren eigenen Mitteln schlagen, schon fast. Und ja, ich denke, dass sie es auch zu Hause genauso aufziehen werden. Also gar diese diagonalen Bälle. Muss man einfach schauen, ob der HSV diese Lufthoheit, die er dann durch Vuskovic ja zum Beispiel auch hat, da irgendwie dann auch gewinnbringend gegensetzen kann.
Lufthoheit ist ein gutes Stichwort für die dritte, wahrscheinlich auch Gefahr und gleichzeitig auch Chance, ne, Bent?
Ja, absolut. Standards, ne? Ist auch ein Thema bei Köln. Sie haben jetzt gegen die Bayern nach einer Ecke getroffen, ne? Muss man auch dazu sagen. Aber bei defensiven Standards, gerade bei Ecken, sind sie auch anfällig, haben da auch schon mehrere Tore kassiert. Und ja, das für den HSV natürlich auch eine Chance. Der HSV ist selbst bei Ecken eher anfällig, würde ich sagen. Aber das ist auch noch ein Thema, ne? Zwei Elfmeter haben sie übrigens auch schon verschuldet, ne? Das kann man vielleicht auch noch dazu sagen.
Ja, ich finde, es ist eine sehr gute Chance für den HSV. Ich finde, man hat mit Muheim und Vieira, das sind ja jetzt aktuell so die Eckenschützen, ehrlicherweise, zwei Spieler, die wirklich gute Flanken und Freistöße in die Box bringen können. Das hat man bei Muheim auch gegen Wolfsburg gesehen, auch wenn da ein bisschen Pech dabei war. Da Köln, du hast es angesprochen, hier die Schwäche hat, finde ich, muss der HSV sich hier gute Varianten überlegen, und da kommt der Name wieder, gerade in den Luka Vuskovic vielleicht in eine gute Abschlussposition zu bringen. Wir hatten da schon mal eine gute Variante gegen Heidenheim, wo er dann den Ball knapp drüber gesetzt hat, aber sowas möchte ich hier sehen und ich nehme da auch Merlin Polzin sehr in die Pflicht, weil unter Steffen Baumgart war er verantwortlich für die Standards und da haben wir auch auf einmal angefangen, Tore nach Standards zu erzielen und zumindest Torgefahr auszustrahlen. Ich hoffe da jetzt einfach auf Kreativität, gerade jetzt, wo, das haben wir glaube ich noch nicht angesprochen, Kölns Kapitän Timo Hübers ja auch verletzt ausfallen wird und damit der wichtigste Kopfballspieler eigentlich in der Defensive fehlt. Das sind so, finde ich, die Chancen für den HSV hier zu Toren, oder man kann ja nicht sagen, zu Toren zu kommen, sondern einfach die Chance auf Tore für sich selber zu erhöhen, sehe ich in diesen drei Sachen. Siehst du noch Gefahren für Köln? Oder von Köln, besser gesagt.
Ich glaube, das wäre es erstmal. Also diese drei Pro- und diese drei Kontrapunkte, ich glaube, mit denen kann man schon ganz gut arbeiten. Und dadurch, dass eben das Team auch so schwer ausrechenbar ist, kann man, glaube ich, aus den bisherigen Spielen vielleicht auch nur so grobe Linien ableiten. Es wird dann wieder ein anderes Spiel sein morgen oder am Sonntag.
Am Sonntag, genau. Dann machen wir noch unseren Aufstellungstipp und danach unseren Ergebnistipp. Bent, ich denke mal, Torwartposition können wir wieder überspringen. Da führt Anheuer Fernandes, auch wenn Peretz jetzt im Pokal ran durfte und sich nicht auszeichnen durfte, muss man auch mal
Nee.
sagen, Kritik hier an die Heidenheimer, wird Ferro wieder im Tor stehen. Ändert sich durch die Rückkehr bei Toro Nariga was bei dir in der Dreierkette?
Also ich hoffe es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also ich habe jetzt trotzdem Capaldo nochmal. Also die Dreierkette, die jetzt auch zuletzt in der Liga gespielt hat. Mich würde es nicht wundern, wenn wir plötzlich Torunariga sehen.
Würde mich auch nicht wundern. Ich bin dann gespannt, wer dafür raus muss, ehrlicherweise. Aber ich würde auch am liebsten mit Capaldo, Vuskovic und Elfadli weitergehen. Und aktuell
Genau,
gehe ich
ja.
auch davon aus. Dann kommen wir zur Vierer-Mittelfeldreihe im 3-4-3 des HSV. Ich glaube, die Außen kann man wieder kurz machen. Gosho Leishvili ist wieder fit, hat im Pokal gespielt. Gehen wir also beide wahrscheinlich auch vom Startelf-Einsatz aus, jetzt gegen Köln. Miro Muheim, an ihm führt kein Weg vorbei. Ich meine, sein Ersatzspieler sitzt ja nicht mal auf der Bank. Also wie soll da wer anders spielen? Jetzt wird's spannend. Also ich glaube, auch den Namen kann ich für uns beide nennen. Remberg wird wahrscheinlich bei uns beiden auch starten. Aber wer kriegt bei dir den anderen Spot?
Ich
Oder vermute, wer denkst du, mehr gesagt, wer spielt?
Ich glaube, dass Sambi spielen wird.
Mhm. Glaube ich auch. Habe ich ja auch stehen. Und dann können wir es, glaube ich, wieder fix machen. Oder die andere Dreierreihe wird sich wahrscheinlich nichts ändern, auch wenn wir vielleicht gerne mal Paulsen gesehen hätten. Wird Philipp, Königsdörfer und Dompe sein. Zu Königsdörfer wabern ja jetzt schon die Gerüchte rum, dass er gegen Köln wieder spielt.
Ja, absolut.
Dann wird es jetzt spannender, Bent. Wie geht's aus? Was sagst du?
Ich tippe normalerweise immer für den HSV, aber ich tippe jetzt mal ein 1-1.
Habe ich hier auch stehen. Ich glaube, Köln ist zu gut, als dass sie das verlieren, fürchte ich. Und mit einem Punkt bei diesen Kölnern, mit Lukas Kwasniok, wäre ich zum Beispiel auch sehr zufrieden. Also ich würde mit einem, ja, der hängt natürlich auch ein bisschen am Spielverlauf, logisch. Aber wenn wir jetzt in der 90. das 1-1 kriegen, dann natürlich nicht. Aber mit einem 1-1 normal, so im Vakuum betrachtet, wäre ich sehr zufrieden auch, ehrlicherweise.
Moin Mädels, was geht bei den HSV-Frauen?
Gut, dann kommen wir noch zum Abschluss ganz kurz zu unserer Kategorie Moin Mädels. Das wird heute ein kurzes, kleines Intermezzo, denn es war Länderspielpause. Die deutsche Frauennationalmannschaft hat es ins Finale der Nations League geschafft. Das kann man hier an der Stelle, finde ich, auch mal kurz erwähnen. Deswegen gibt es keinen Spieltagsrecap logischerweise. Weiter geht es jetzt am Sonntag, 2.11., 15 Uhr. Und dem einen oder anderen fällt jetzt vielleicht noch was auf. Richtig, das ist parallel zu den Männern. Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Das wird ein sehr schweres Spiel für unsere Mädels als Aufsteiger. Die Frankfurterinnen haben Champions League Quali gespielt, spielen jetzt in diesem neuen europäischen Wettbewerb, stehen auf Platz 6 aktuell. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen. Der Kader ist gespickt mit Nationalspielerinnen, sowohl deutscher als auch international. Die Deutschen kann man hier auch nennen, finde ich. Das einmal Elisa Senz, Laura Freigang und Nicole Anjomi. Und wen man hier vor allem auch nennen kann, ist Stürmerin Geraldine Reuteler aus der Schweiz, die bei der EM vor allem auf sich aufmerksam gemacht hat. Das heißt, eine Niederlage ist hier irgendwo erwartet, aber die HSV-Frauen haben, finde ich, zum Beispiel gegen den VfB Wolfsburg auch gezeigt, dass man in einem Spiel, wo man eigentlich der deutlich klare unterlegene Underdog ist, vielleicht trotzdem mit Kampf was reißen kann. Ich finde nur, Bent, und das muss ich jetzt einfach mal äußern, ich finde die Ansetzung, und das sage ich auch so ehrlich, ist einfach dumm gewählt vom DFB. Ich muss dieses Wort dafür wirklich benutzen. Mir tun die HSV-Frauen dahingehend auch ein bisschen leid, weil gerade gegen so große Gegner brauchst du vielleicht auch ein paar mehr Fans im Stadion, ehrlicherweise, die dich pushen. Da hätte es vielleicht eine bessere Abstimmung mit der DFL geben können. Ich weiß natürlich nicht, inwieweit das möglich ist, aber ihr ist jetzt genau auf 15 Uhr zu legen, wenn die Herren 15:30 spielen. Da werden wahrscheinlich viele sich eher pro Herrenspiel grundsätzlich entscheiden. Ich ja nun mal auch. Ich bin ja in Köln vor Ort. Oder wie siehst du das?
Ja, schon. Also in diese in diese Modalitäten bei den Ansetzungen, da haben wir eh keinen Einblick. Ich muss sagen, dass ich das vor einigen Wochen gut gesetzt fand, als das Derby gegen Bremen um 17.45 Uhr stattfand. Da war ja auch Länderspielpause. Also da hatte man wirklich mal konkurrenzlos sozusagen Sport on Frauenfußball. Und im Vorprogramm, sage ich. Also davor lief ja auch noch Wolfsburg gegen Bayern. Aber ja, es ist natürlich unglücklich. Ich glaube, dass das aber nicht das ist nicht das erste Mal, es wird auch nicht das letzte Mal in dieser Saison sein, dass das so läuft. Ja. Und der HSV ist ja schon auch bemüht, das irgendwie so als eine Bewegung darzustellen. Ne? Die Pressekonferenzen werden dann manchmal auch gemeinsam oder hintereinander abgehalten mit den Frauen und danach kommt Bolzin. Es ist schon ein bisschen unglücklich. Ich würde da jetzt aber niemandem irgendwie Absicht unterstellen wollen, dass es jetzt so gesetzt ist. Ja, so viel dazu.
Ja, genau. Und damit, finde ich, können wir auch die Folge hier zumachen. Wir freuen uns alle auf das Spiel gegen Köln am Wochenende und schauen mal, was dabei rumkommt, schauen auch, was bei den Frauen dabei rumkommt und besprechen das alles dann nächste Woche in gewohnter Weise wieder hier. Ich würde sagen, Ben, damit machen wir die Folge zu, wenn du nichts mehr hast.
Sehr gerne.
Dann, das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.